In dieser Folge sprechen wir über den fulminanten Auswärtssieg in Hamburg, was er bedeutet, womit er zu tun hat, was ihn überhaupt erst möglich gemacht hat, über ein Talisman, Manowar, alles Mögliche. Also dranbleiben. Tobias, ein Zweitligist gewinnt bei einem anderen Zweitligisten und die Freude ist riesengroß. Die Leute rasten vollkommen aus. Eintracht gewinnt beim HSV. Alle jubeln. Du auch?
Es war schon ein ganz, ganz netter Abend in Hamburg.
War ganz gut, ne?
Kann ich nicht anders sagen.
Du warst ja am Freitag da. Ich hatte dir vorher auch gesagt, dass Hamburg so ziemlich mein geilstes Stadion ist, finde ich so vom Erlebnis
her. Dein geilstes Stadion? Ja. Du Immobilienmogul, alles klar.
Soweit ist leider noch nicht, aber so von den Erfahrungswerten, ja. Wie hast du es denn atmosphärisch erlebt dort in Hamburg?
Auch gut, also auch weil die Eintracht-Fans richtig schön Rambazamba gemacht haben. Die saßen uns so schräg gegenüber.
Hambo-Zambo, meinst du? Ja. Da saßen euch so schräg gegenüber?
Genau. Ein paar habe ich auch auf der Hinfahrt schon getroffen, die waren auch alle sehr optimistisch. Das klang auch nicht ironisch, tatsächlich. Beeindruckend. Also ich fand es schön, dass viele Hamburger das Stadion frühzeitig verlassen haben. Da musst du auch erstmal für sorgen, abgesehen von der Ultra-Sektion natürlich, also von der Fankurve. Atmosphärisch sehr schön. Aber es ist natürlich auch immer schöner, wenn man selber so ein bisschen Euphorie unterm Hintern hat.
Also wenn die Atmosphäre nicht nur von einer schönen Choreo der Heimmannschaft genau. Begleitet wird, wie sie ja diesmal auch ziemlich
cool war. Die haben unseren Podcast gehört, ne?
Ja,
letzte wegen Herkules. Die haben den Griechen genommen. Mhm. Ja, hier.
Schönen Grüße hier, Hummel Hummel oder was. Hamburger, lieben Gruß, aber es war ja wirklich, man kann es nicht anders sagen, von Upper bis Supper, ein ziemlich geiler Auftritt von Eintracht Braunschweig.
Kannst du nicht anders
von Beginn an eigentlich.
Schon als ich die Aufstellung
gelesen habe. Richtig, da ging es los eigentlich. Ja. Da fand ich auch, wow, das kommt ja mal so eine gute Stunde vor Anpfiff. Da dachte ich auch schon, okay, mutige Nummer, kann voll nach hinten losgehen. Aber in mir regte sich auch so dieses Gefühl von wegen, ja, beste Aufstellung für diesen Moment. Könnte gut gehen. Also, und dann ging es ja auch richtig gut.
Ja, los. Ging mir genauso. Ich habe mich auch übergeritten. Genau, ich habe das was Ähnliches gedacht wie du. Ich dachte auch, es ist mutig, aber genau so wünsche ich mir das jetzt.
Ja.
Also genau so finde ich es richtig. Du hattest mit Max Marie jemanden dabei, der sich empfohlen hatte. Du hattest eine Menge Kreativität auf dem Platz, finde ich. Also ne, in dem was der Kader zu bieten hat, war eigentlich fast alles mit dabei. Unter anderem Marie, dann wieder mit Köhler hinten in der Dreierkette, der das wieder super gemacht hat als Zentrumspieler. Du hast einen Tempelmann auf dem Platz gehabt. Du hast Nicolao hinten noch in der Dreierkette, der auch einen vernünftigen Pass spielen kann. Dann hast du vorne den Highspeed-Sturm gehabt mit Philipp und Tetschi, wo ich auch drauf gehofft hatte. Und die Außenverteidiger haben alle beide ein unfassbares Spiel gemacht. Also ich schätze mal, Eintracht hat in der Hinserie es schon geschafft, den Dompe aus dem Spiel zu nehmen. Weitgehend, soweit man den aus dem Spiel nehmen kann. Damals waren es, ich glaube, Joe Gomez und Fabio Kaufmann so im Zusammenspiel auf der rechten Seite, die den da oft gedoppelt haben. Diesmal war es Marvin Rittmüller mehr oder weniger im 1-gegen-1 und der hat es einfach super gemacht.
Ja.
Also
Kollege bei Instagram hat ein sehr gutes Meme dazu rausgebracht, was Marvin Rittmüller nach dem Spiel, glaube ich, aus seiner Hosentasche zieht. Ne?
Was er am nächsten Tag in seiner Hosentasche findet.
Ja, Hausschlüssel, rote Betesaft, Portemonnaie und Jens-Lukas Dompe. Sehr, sehr gut. Also der Chapeau-Klack, der ist uns nicht gekommen, aber traf natürlich zu 100% zu. Marvin Rittmüller, Leon Belbel, ich glaube, über die sollten wir noch mal gezielter sprechen.
Das machen wir noch.
Fangen wir mit dem auf der rechten Seite an oder mit dem auf der linken?
Das kannst du dir aussuchen.
Dann fangen wir mit deinem Freund Leon Belbel an. Du hast ja danach auch mit ihm gesprochen. Mhm. Wirkt wie ausgewechselt, ist ja fast schon untertrieben.
Ja, das ist, ich habe, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich habe im ersten Moment gedacht, die haben irgendwie seinen Zwilling gefunden. es ist ja enorm erfreulich, auch für ihn persönlich. Ich meine, wir haben nach dem Spiel, du hast gerade gesagt, auch darüber gesprochen, auch, dass er nicht so eine einfache Zeit hatte und so. Er sagte natürlich, ja gut, ich hatte auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Klar, aber der kam ja bis jetzt nie so richtig in Tritt. Hat jetzt, da haben wir vergangene Woche auch drüber gesprochen, bei dem Paderborn-Spiel auch eigentlich nochmal ein klares Signal bekommen, als auch da schon Fabio Di Michele Sanchez ausgefallen ist und er als eigentlich nomineller Vertreter, der eigentlich mal als klare Nummer 1 für die Seite gekommen ist, nicht gestartet ist, sondern Sanusi Bar und er dann reinkam, dann macht er das Tor, jetzt kriegt er die Belohnung in Hamburg da von Anfang an ran und hat das sowohl offensiv als auch defensiv super gemacht. Also der hat für richtig Alarm gesorgt nach vorne, macht ein Tor, das auch nicht einfach war. Naja, das war anspruchsvoll. Ja. Also wirklich, die Annahme war anspruchsvoll und wie er den versenkt hat dann auch. Und hat aber auch hinten, was ja häufig so ein bisschen problematisch bei ihm war, dass er dann hinten gefehlt hat, weil er nicht schnell genug wieder zurück war. Das hat er dieses Mal sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach.
Macht seine beiden Tore mit rechts auch, ne? Ist ja auch spannend.
War ja auch mal Stürmer, wie er mir danach nochmal erzählt hat. Bis er 21 war, war er Stürmer. Er sagte, naja, offenbar kann ich es wieder.
Das zählt ja nicht nur fürs Toreschießen, sondern offenbar generell auch fürs Fußballspielen in dieser Konstellation. Gehen wir einmal nach rechts rüber. Marvin Rittmöller, ich finde, da sieht man, wie lang und auch wie schwerwiegend so eine verflixte Muskelverletzung sein kann.
Ja.
Das ist jetzt ein gutes Jahr her, 11 Monate, glaube ich, dass ihm die dass er sich rechts hinten oder links hinten einen Platten gelaufen hat. Und bis das Ding wieder richtig aufgepumpt und ausgebügelt ist, vergeht halt mit Rückschlägen mal so ein richtiges, fast ein ganzes Jahr. Und jetzt siehst du, was möglich ist, wenn der Kollege in wirklich auch angstfreier Form ist. Ich kenne das leider gut, was so Muskelverletzungen im hinteren Oberschenkel angeht. Und es schwingt immer mit. Es schwingt immer mit, weil du immer merkst oder Angst hast, okay, jetzt könnte gleich wieder eine Sicherung rausfliegen.
Ja, gerade wenn du jemand bist, sorry, dass ich unterbreche, wie er, der ganz, ganz viel über Tempo und Sprints kommt.
Ja, das war bei mir also, nicht mal der Fall und trotzdem hatte ich das.
Ja, ja, eben, siehste. Du warst ja eher so aus dem Mittelkreis, ne?
Ja, ja, klar, aber selbst als Regisseur problematisch gewesen. Aber das merkst du, was dann auch an Selbstverständnis da ist. Und dass Marvin jetzt in dem Spiel auch gegen Paderborn Torbeteiligung hatte, jetzt gegen Hamburg wieder, das
2 Stück super eingeleitet.
Super gemacht. Auch die Zweikampfhärte war gut. Und ich fand auch emotional ist er ja auch schon immer jemand, der vorangeht. Auch jetzt. Er hat paar harte Treffer gleich zu Beginn auch kassiert, direkt weitergemacht. Nicht groß lamentiert, sondern sich den Dompe in die Hosentasche gesteckt. Und ein super Spiel gemacht. Ich fand auch, es war überhaupt eines der besten überhaupt von ihm im Eintracht-Trikot. Und super. Aber beide, um vielleicht die Klammer auch zu schließen, profitieren, glaube ich, auch von einer wagemutigeren Ausrichtung. Ne? Also du merkst halt, dass die Außen viel angriffslustiger sind als vor dieser verheißungsvollen Länderspielpause. Und Daniel Czerning besprechen wir auch gleich nochmal. Aber du merkst, dass sie selbst mehr in Strafraumsituationen kommen. Ja. Bell, beide Male sehr in Strafraumnähe, Strafraum besetzt vom gegenüberläufigen Außen. Und Rittmöller knallt die Dinger halt nach und nach jetzt viel häufiger in einer viel höheren Frequenz auch in die Box rein.
Und sie gehen auch mal bis zur Grundlinie.
Ja, sie gehen auch durch. Man merkt halt, dass sie doch noch ein Stück weit offensivere ausgerichtet sind.
Ja.
Vielleicht auch mutiger, vielleicht freier. Man weiß es auch nicht, ob es vorher vielleicht auch so taktische Zwänge gab, die eher behindert haben oder vielleicht auch gestoppt haben. Und jetzt wirkt es doch vor allem auf den Außen deutlich druckvoller nach vorne und auch freier, wie ich finde.
Ja, genau. Also es hängt natürlich damit zusammen, dass du jetzt gerade in dem Spiel auch viele, viele Spieler auf dem Platz hattest, die mit dem Ball was anfangen können. Und natürlich auch mit klaren Ansagen. Also dieses Thema Boxbesetzung, wie man ja jetzt heutzutage sagt, das wabert bei Eintracht schon länger umher. Ich weiß noch, Marvin Rittmöller hat im Testspiel gegen Cottbus hat er ein Tor gemacht in der Winterpause. Da habe ich danach auch mit ihm gesprochen, auch mit Daniel Czerning darüber gesprochen. Und dieses Thema kam immer wieder auf. Wir müssen den Strafraum besser besetzen, damit wir überhaupt eine Chance haben, Tor zu machen. Das gilt natürlich für die Schienen, das gilt nicht nur für die Stürmer, die ihre Laufwege vernünftig machen müssen und nicht, wie es man häufig sieht, dann gehen beide auf den ersten Pfosten oder beide auf den zweiten und du weißt nicht so richtig, wo soll die Nille denn jetzt überhaupt hin. Das gilt eben auch für die Außenbahnspieler, dass die mit reinstarten und das machen sie besser. Jetzt einfach. Und wie gesagt, das war lange, lange Thema. Ich habe mit Daniel Scherning jetzt auch nochmal drüber gesprochen. Er meinte, da haben sich viel, viel dran gearbeitet in den vergangenen Wochen. Du hast Marvin Rittmüller während des Spiels auch immer wieder winken sehen, da auf seiner Seite. Nehmt mich mit, nehmt mich mit. Wenn er Platz hatte zum Durchstarten, ein paar Mal haben sie ihn sogar noch übersehen. Mhm. So in Umschaltsituationen. Aber das war sehr, sehr erfrischend.
Ich fand ja auch, dass ich glaube, 3-1 war es dann von Julian Baas. Da ist ja auch das komplette Mittelfeld mit im Strafraum schon drin in so einer Umschaltsituation. Tempelmann legt zurück, Baas legt ihn dann ins Tor und ich auch glaube auch Köhli ist dann da relativ zügig schon hin. Der wurde dann, glaube ich, ein Stück nach vorne beordert, nachdem Bicacic reinkam. Kam,
genau, ja.
Auch der war dann zumindest am Rande der Box und das sprach eben auch für eine sehr gute Strafraumbesetzung. Auch das Vierte, wo dann Philipp sich auch um sich selbst herumdreht, nochmal im Fünfer, auch gut gemacht.
Und guck mal, wir sprechen gerade über 4 Tore.
Ja.
So, die haben in den vergangenen 2 Spielen 7 Tore gemacht.
Und gegen auch nicht irgendwen, ne?
Und ein bisschen was hat das damit zu tun. Also, ne, das kann man nicht abstreiten.
Echt krass. Also, dann lass uns zumindest ein Spiel noch mit reinnehmen in die Wertung, Preußen-Münster. Wobei das vielleicht vom Druck, obwohl doch auch schon High-Level war. Aber genau, das sind jetzt die 3 Spiele, die nach der Nicht-Trainer-Entlassung stattgefunden haben. 1-1 in Münster, 3-2 gegen Paderborn, 4-2 gegen Hamburg. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wäre das, glaube ich, sehr erfolgreich am Ende der Saison. Ich denke, es ist auf jeden Fall etwas passiert in dieser Mannschaft mit diesem Kader, mit diesem Trainerteam, vielleicht auch mit Benny Kessels Entscheidung, am Trainer festzuhalten. Was glaubst du denn, was da für ein Blitz eingeschlagen ist nach diesem 1-5 gegen Hertha und der Entscheidung, mit dem Trainer weiterzumachen, nicht die Mechanismen wirken zu lassen?
Ich glaube, dass man da sehr, sehr ehrlich miteinander umgegangen ist und auch ehrlich sich eingestanden hat, was man anders machen muss, dass Dinge anders gemacht werden müssen. Das gehört ja dazu. Benny Kessel hatte uns im Interview gesagt, ein neuer Trainer hätte jetzt wahrscheinlich genau das gemacht, was besprochen worden ist zwischen ihm und Daniel Scherning. Und das ist eben auch passiert. Er hatte keine Furcht davor, jetzt auch mal große Namen auf die Bank zu setzen, wie Ermin Bicacic. Rayon Philippe kam jetzt auch zunächst erstmal nach der Länderspielpause nur von der Bank. Jetzt ist er in Hamburg, war er wieder in der Startelf. Du hast, wie gerade schon angesprochen, einen etwas kreativeren Ansatz. Du hast mehr Leute dabei, meiner Meinung nach, die was mit dem Ball machen können, die auch mal eine Linie überspielen können, auch schon aus der Dreierkette heraus mit Köhler und mit Nicolaou. Und das bringt dir halt einfach viel mehr Variabilität, wenn du so spielst. Plus der Mut ist einfach, das ist immer so schwer greifbar, aber der Mut ist auch irgendwie im Moment vorhanden, habe ich das Gefühl. Der Mut auch mitzuspielen und solchen Mannschaften eben auch klar mit Selbstbewusstsein die Stirn zu bieten.
Ja, ich fand den Mut als Stichwort von oben so ein bisschen vorgelebt, eben durch Benny Kessels Entscheidung auch zu sagen, auch gegen Stimmen aus dem Aufsichtsrat zu sagen, ey, es gab sie ja auch wohl, dass auch Leute gesagt haben, ey, wir brauchen den Trainerwechsel, sich da aber durchzusetzen und zu sagen, ich vertraue dem Mann, ich verknüpfe möglicherweise auch mein persönliches Schicksal mit ihm, wir werden das zusammen schaffen. Das ist Mut, dann von Daniel Scherning zu sagen, ich setze auch meine Leistungsträger auf die Bank und ich korrigiere vielleicht auch Entscheidungen von mir, die vorher vielleicht nicht richtig gewesen sind oder nicht gepasst haben, wie Paul Jäckel zum Beispiel. Auch
was wichtig ist.
Ja, genau, dass du da auch über deine eigenen vermeintlichen Erkenntnisse hinweg nochmal neu ansetzt und vielleicht nochmal anderen Spielern eine Chance gibst, wie eben Jäckel, der ja auch ein überragendes Spiel in Hamburg gemacht hat und auch davor gegen Paderborn schon gut war. Und das überträgt sich dann vielleicht in so eine Mannschaft rein, die dann auch etwas mutiger auf dem Platz ausgerichtet ist, mehr Freiheit genießt, nach vorne Kreativität auch reinbringt, durch eben so einen wie Max Marie, wo wir letzte Woche schon besprochen haben, dass der auch so aussieht, als hätte er ein bisschen zugenommen. Ich hatte dann mit ihm nochmal gesprochen die Woche und er sagt, ja, wirklich, 3-4 Kilo. Natürlich reine Muskelmasse, um besser bestehen zu können. Und das merkt man halt auch.
Nicht wie bei uns.
Nicht wie bei uns, sondern die gute Muskelmasse. Und das merkst du dann halt auch, dass der diesen Schritt gemacht hat und der Mannschaft auch gut tut. Und auch, obwohl er jetzt gar nicht so sehr an großen Offensivszenen in Hamburg beteiligt gewesen war, direkt beteiligt, hat er ein super Spiel gemacht.
Natürlich.
Einfach als so zwischen den Linienläufer.
Genau.
Und du sagst es ja auch so, die Kreativität wurde eigentlich ein Stück weit nach hinten verlegt. Dafür hast du ja die Kreativität, die spielerische Kreativität aus dem defensive Mittelfeld rausgenommen und dafür den ewigen Robin da wieder hingestellt.
Überragend, ja.
Der dann in seiner Rolle als Zerstörer oder Aufpasser oder Türsteher, wie man es auch immer nennen will, einfach wieder aufgeht. Er geht wieder darin auf.
Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der Robin Krause einfach wieder wichtig ist. Und das ist eine Sache, die ich total beeindruckend finde.
Ja.
Auch an ihm, dass der geduldig ist, mit dem habe ich danach auch gesprochen natürlich. Und da sagt er auch zu mir, naja, anscheinend ist es wieder soweit, mit einem breiten Lächeln. Die waren natürlich auch alle gut drauf. Man hat das Gefühl jedes Jahr, er rutscht dann irgendwann mal so ein bisschen raus und am Ende ist, braucht man ihn dann aber doch wieder.
Mhm.
So, und du sagst es gerade, Zerstörer und Türsteher, aber er hat in Hamburg auch er hat ein paar Pässe gespielt, die das Spiel eröffnet haben. Also es war jetzt nicht so, dass der da nur dazwischen gehauen hat, aber der hat für mich auch ein super Spiel gemacht. Also es war keiner schlecht im Grund. Kannst ja nicht, also waren alle gut. Aber das hat einfach von vorne bis hinten alles super ineinander gegriffen an diesem Tag.
Nur Tom Hoffmann war, fand
ja.
ich, zwei Gegentore, da ja. kommt er nicht ran. Muss meiner Meinung nach einer seiner erbärmlichsten.
Ja, komplett erbärmlich. Ja,
lässt sich dann noch zweimal in der zweiten Halbzeit so.
Lässt er sich fallen, ganz theatralisch. Ja, das war.
Meiner Meinung nach.
Das war, weiß ich auch nicht, was er damit wollte. Er schon Zeitspiel machen, glaube ich, hatte ich das Gefühl.
Ja, also das geht besser.
Ja, das geht besser. Nein, im Ernst, der musste.
Ganz gut kassiert.
Der hat ganz gut einstecken müssen. Also da waren ein paar Dinger dabei, da habe ich gedacht, also bei dem einen Zusammenprall, ich vergessen, mit wem war das?
Ich glaube, El Fadli
war. Ja, genau. Ja. Der dann auch noch, das macht er nicht aus böser Absicht oder so, aber der rennt in Hoffmann rein und zieht dann auch sein Schussbein noch durch. Das hat ganz schön gescheppert. Also da habe ich in dem Moment gedacht, gut, das kann auch sein, dass er ihm jetzt gerade die Rippe zerlegt hat. Also das hat ganz schön gesessen. Er hat weniger aufs Tor bekommen, als man wahrscheinlich vorher vermutet hätte. Bei Flanken fand ich ihn trotzdem gut. Also bei hohen Bällen war er am Start. Und da ist er auch wirklich reingegangen ins Getümmel und hat seinen Körper jetzt nicht geschont. Trotzdem natürlich absolut
schlecht.
Indiskutabel.
aber die Gretchenfrage, die sich da doch an dieses Spiel.
Die Gretchenfrage?
Die Gretchenfrage.
Okay.
Die sich da, liebe Grüße nach Aue, die sich da. die sich da anfügt. Warum geht das nicht immer so? Warum?
Ja, ach weißt du, ja, warum geht das nicht immer so? Erstmal spielst du...
Oder häufiger.
Ja, das ist eine gute Frage. Aber erstmal ist Hamburg natürlich auch eine Mannschaft, die selber den Ball will. Und du hast es im Hinspiel schon gesehen, wenn du es dann clever bespielst, dann bieten sich da eben auch Lücken bei denen. Das ist anders, wenn du gegen Ulm spielst oder gegen Münster, die einfach darauf bedacht sind, erstmal die anderen die Fehler machen zu lassen. Das ist eben was anderes. Aber dazu muss man auch sagen, dass man als Sportler, auch wenn wir uns das immer alle wünschen, weil die ja gut verdienen und so, natürlich nicht jede Woche alles abrufen kann, was man im Tank hat. Das möchte ich nebenbei nochmal kurz erwähnen. Das ist nun mal so, du kannst nicht irgendwie jeden Tag, bist nicht jeden Tag bei 100%. Plus, es mussten vielleicht auch erstmal ein paar Sachen einfach passieren, jetzt, damit es besser läuft. Wir haben einiges davon angesprochen. Jetzt Richmond Tetschi zum Beispiel, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist einer, der jetzt wirklich, nachdem er in der Winterpause gekommen ist, in Tritt kommt und der Offensive, auch wenn der jetzt kein Tor hatte, unheimlich gut tut, durch seine Präsenz, durch seine Schnelligkeit, durch seine Aggressivität auch im positiven Sinne. Und dann hoffen wir mal, dass das die kommenden Wochen so weitergeht. Wir wollen es jetzt auch nicht beschwören. Ich weiß noch, nach der Hinrunde.
Ein Punkt aus den nächsten
fünf haben wir hier Spielen. Gestanden und haben überlegt, na, wie viele Punkte holen sie denn noch bis zur Winterpause? Es war dann einer. Und deshalb diese Frage, warum geht das nicht jede Woche? Ja, die stellen wir uns natürlich alle, aber ich glaube, die zu beantworten ist relativ komplex und das hat auch immer viel mit dem Gegner zu tun. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Rübe. Bei dem einen oder anderen. Das ist ja auch, möchtest du dein Lieblings-Christoph-Daum-Zitat?
Ja, ja.
Jetzt wäre deine Chance. Nee, das ist deins.
Der Kopf ist das dritte Bein.
So, ne?
Ja. So ein schönes
Das Zitat. Mag ja auch bei dem einen oder anderen eine Rolle spielen. So,
also. 6 Punkte gegen den Hamburger SV, 4 Punkte gegen Hannover 96, 4 Punkte gegen Paderborn. Das ist doch was.
Das ist was, ja.
Aber kann man das nicht weiterziehen auch auf andere
Vereine? Wieso? Ist doch jetzt ein bisschen schade, dass Kaiserslautern nächste Woche nur Sechster ist.
Ja, stimmt. Die Lappen. Also, was ja trotzdem, ich weiß nicht, hast du Felix Krull gelesen in der Schule? Thomas Mann, Hochstapler Felix Krull, der auf die Bühne schaut und sich freut über die...
Kommt jetzt wieder einer deiner Spezialvergleiche?
Über diese wunderschönen Menschen, die auf der Bühne stehen, die wunderschönes Theater spielen, die unheimlich perfekt aussehen. Und dann geht er irgendwann hinter die Bühne und sieht, wie sich die Schauspieler die Masken aus dem Gesicht nehmen und darunter eigentlich relativ unschön und normal aussehen. Das ist bei denen der Glühwürmchen-Effekt, dass du eben strahlst, wenn du auf der Bühne stehst, auf der ganz großen, wie es vielleicht gegen Hannover, gegen Hamburg und zum Teil wohl auch gegen Paderborn ist, aber im normalen Leben dann eben eher Problemchen hast. Und das lässt sich, finde ich, auf Eintracht in dieser Saison ziemlich gut runterbrechen, dass du gegen die Vereine, wo es so handwerklich einfach zu einem Sieg mal reichen sollte, nicht ins Hämmern kommst, um in dem Bild zu bleiben. Aber das muss ja noch nicht das Ende dieser Geschichte in dieser Saison sein. Es gibt ja zumindest noch das Duell gegen Regensburg, wo uns auch die Mannschaft gerne mal wieder metaphorisch in die Fresse hauen kann für das, was wir hier unbedingt umkriegen.
Ja.
Schalke 04 verliert einfach da in Regensburg. Die haben sich auch noch nicht aufgegeben.
Nee, es haben von oben hat gar keiner gepunktet und unten alle. Ja. Umso wichtiger war halt dieser Sieg. Das kommt halt noch dazu. Ich meine, es wäre schöner gewesen, wenn die jetzt alle verloren hätten. Aber umso wertvoller sind diese drei Punkte jetzt.
Ja.
Also
umso wertvoller. Drei Punkte, du hast es hier noch auf unseren Tisch gelegt. Ich glaube, in der Totalen sieht man das nicht so richtig. Aber
nochmal hochhalten.
Der Talisman hat gegen Paderborn schon Glück gebracht. Er hat gegen
wohin,
den HSV.
Wohin?
Mal, dahin. Es leuchtet wieder die falsche Kamera grün. Aber es ist egal.
Da ist er.
Er hat schon Glück gebracht gegen Paderborn, hat jetzt in Hamburg Glück gebracht. Wir schleppen das Ding jetzt durch die Saison und hoffen dann, dass die Kerle dann den Klassenerhalt einfach meinetwegen auch gerne frühzeitig platt machen. Das Tankstellenvideo, wie fandest du es?
Ja, überragend. Das war sowieso, es war schon im Bauch des Volksparkstadions war schon zu merken, dass die alle große Lust haben, ihr T-Shirt auszuziehen. Also da hat eigentlich keiner mehr sein Shirt angehabt. Aus der Kabine dröhnte die Malle-Mucke.
Gibt es irgendwen, der nicht tätowiert ist?
Ja.
Ja?
Ich glaube, ja. Gibt's.
Ja, weil ich sehe eigentlich immer nur komplett tätowiert. Aber ich glaube, Torben Hoffmann bestimmt nicht, weil der uns...
Ja gut, der lief da in seinem Torwart-Outfit noch rum, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz genau hingeguckt, aber sie waren
nächstes Mal kannst du ja mal Tattoos zählen.
Sie hatten alle Bock, hier den Wedler zu machen.
Ja.
Also, das kann ich auch verstehen, nach der Partie. Extrem. Offenbar war Sebastian Polter war DJ, wie ich mir habe sagen lassen, von Paul Jeckel. Trifft nicht jedermanns Musikgeschmack, aber ich glaube, nach dem Sieg waren sie dann doch alle einverstanden mit der Auswahl.
Ja, kam denn auch hier Obergeil auch schon in der in
ja,
Hamburg?
Ja, ich glaube schon.
Und aber auch Rees Guter, oder?
Ja, auch das.
Einfach das HSV-Torlied zweckentfremdet.
Ja.
Und sozusagen einen kleinen akustischen Faustschlag ins Gesicht der Hamburger gesendet.
Aber ich habe mich jetzt nicht so 100% auf die Playlist konzentriert, weil ich musste da ja auch ein bisschen arbeiten. Aber
es gehört für mich dazu,
aber auch akustisch mitzumachen. Ich glaube, du hast ja Manowar gehört hier den ganzen Tag.
Ja, Warriors of the World.
Ja, nee, aber es war schon, glaube ich, dabei, ja.
Glaube ich auch. Aber das Tankstellenvideo, ja, extrem cool.
Ja,
hat ja auch so eine kleine Metaebene noch. Wir saßen ja mit Daniel Channing auch auf der Bühne in unserem Live-Podcast.
Ja, stimmt.
Der sich ja fast schon darüber ärgerte, dass nach dem Derby-Sieg gegen Hannover im Hinspiel aus der Mannschaft so gut wie keiner mehr in die Stadt gehen wollte zum Party machen, sondern alle, vor allem die Jüngeren, sich dann eher auf ruhigen Abend, vielleicht Shisha-Bar oder zu Hause gefreut haben. Und das spricht schon auch dafür, dass diese Mannschaft auch feiern
ja, klar.
kann und sie sollen es ja auch tun.
Natürlich.
Sie sollen doch sich auch einfach mal einen reinsaufen.
Ja, das ist doch. Du musst das jetzt natürlich wieder auf die Ebene heben. Da muss man direkt wieder merken, dass wir beide vom Dorf kommen, ursprünglich.
Ja, natürlich.
Im Umland. Aber ja, ich sehe das genauso. Und da ist auch überhaupt nichts dabei, wenn die dann da mal irgendwie, wenn dann mal ein Video im Internet auftaucht, wie die irgendwie da durch so eine Tankstelle hüpfen und halt einfach feiern.
Auch wieder OKF.
Ja, selbstverständlich. So, das ist gut so. Also
Bussi dann hinten raus auch nochmal richtig überzeugt, die Tanke gefunden.
Ja, sicher. Und also auch sowas gehört dazu und auch sowas hilft für den Spirit und fürs Selbstvertrauen, für den Zusammenhalt. Ich meine, jeder, der mal Sport gemacht hat, der kennt das. Das ist so blöd, das klingt. So, dass man halt auch mal, man muss sich nicht besaufen, wie du es hier sagst, aber dass man halt auch mal ausgelassen ist mit der Mannschaft nach einem großen Erfolg.
Trinken Sekt vielleicht.
Du trinkst einen Sekt vielleicht.
Zwei.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich hasse Sekt. Zwei Dinge noch. Hast du auf diesem einen Foto die Unterarme von Sven Köhler gesehen?
Du meinst die, mit denen man problemlos ein Telefonbuch zerreißen könnte?
Ich dachte erst, es wären Oberschenkel.
Ja, das ist eigentlich erst. Julian Baas war dahinter und es wären seine Oberschenkel.
Der muss aus einer, ich glaube, Stahlarbeiterdynastie stammen, aus Zeiten, in denen aber Stahl noch mit Arm gebogen wurde und nicht mit Maschinen. Also, falls ihr die Chance habt, guckt noch mal bei Sven Köhler bei Instagram vorbei. Also wenn der Brennnessel macht, dann bricht er dir wie so bei ein paar Spaghettis einfach die
Elle-Speiche einfach durch.
Elle-Speiche. Also sowas habe ich selten gesehen. Schöne Grüße. Und zweites Thema, jetzt bin ich natürlich einigermaßen flapprig, das Wort gibt's nicht, ich nutze es einfach, weil ich nicht weiß, was es bedeutet,
schön, ja.
In diese Folge reingestartet mit ein Zweitligist schlägt einen Zweitligisten.
Flapsig, wolltest du vielleicht sagen?
Schon flapprig.
War schon gemeint.
Ist es vielleicht auch ein Stück weit zu viel Freude jetzt?
Nein.
Weil?
Weil das dazugehört. Also natürlich, man muss natürlich jetzt aufpassen, dass daraus kein Leichtsinn wird. So, ne? Gilt für alle, gilt auch für uns. Ne, Stichwort Hinserie, da haben wir hier nach dem HSV-Spiel auch gesessen und waren entzückt, weil das so ein geiles Spiel war und danach ging plötzlich gar nichts mehr. Das darf nicht passieren. Auf keinen Fall bei der Mannschaft und auch bei allen anderen nicht. Nichtsdestotrotz darf man sich freuen und darf selbstbewusst sein und darf so einen Sieg feiern. Ich meine, der HSV hat das erste Heimspiel verloren in dieser Saison. Die haben beim Spitzenreiter gewonnen. Die hatten seit Anfang März, glaube ich, kein Gegentor mehr kassiert, die Hamburger. Da darf man sich freuen und da darf man auch ausgelassen sein. Man muss nur eben aufpassen, dass daraus, wie gesagt, kein Leichtsinn wird, sondern man das in positive Energie, in Selbstbewusstsein umwandelt und sich dann wieder fokussiert auf den Rest der Saison, weil ein paar Punkte brauchen sie schon noch. So ehrlich muss man auch sein. Und Einbrüche hatten wir schon ausreichend diese Saison. Haben wir auch schon gesehen, dass das schnell gehen kann. Aber man darf sich freuen, man darf auch ein bisschen euphorisch sein nach so einem Spiel. Es darf nur nicht überhand nehmen. Also ist meine ganz klare Meinung dazu.
49 Jahre hat es gedauert zwischen dem bis dato jüngsten Auswärtssieg von Eintracht Braunschweig beim Hamburger SV.
Auch das noch.
49 Jahre.
Ja,
siehst du mal. It's quite a long time.
It's quite a long time, to say it in English.
Heiliger Bimbam. Und jetzt wäre natürlich wirklich ein Traum, wenn sich das so weiterzieht, dass man diese Energie, die jetzt so freigesetzt ist, einfach auch trägt, sie nicht stoppt, weiter fließen lässt. Jetzt kommt Kaiserslautern am Samstag. Ostersamstage liefen in den letzten 3 Jahren wie Bombe für Eintracht.
Jo.
In den allen Zweitligasaisons, glaube ich, gewonnen. Es waren immer Heimspiele am Ostersamstag, stimmt das?
Ich glaube.
So hatten wir es, glaube ich, nachgeschaut und immer gewonnen. Einmal, glaube ich, sogar auch schon gegen Kaiserslautern, jetzt wieder gegen Kaiserslautern. Was glaubst du?
Also ich hatte mich nach dem Spiel noch mit ein paar Kumpels in Hamburg getroffen und da sagte mein Freund Schröder,
ich weiß nicht, ob Nobel Schröder?
Nee, Nobel Schröder nicht. Nobel
du bist ein Sportsmann.
Nobel auf keinen Fall, der sagte, es hat jetzt mit Sicherheit im Moment keiner Bock nach Braunschweig zu kommen, weil die, um es in seinen Worten zu sagen, on the hunt sind. Mhm. Er muss natürlich dann wieder hier einen
auch
auf.
Englisch.
Ja, muss ein bisschen wichtig Tour dann manchmal. Deshalb bin ich mir sicher, dass sie eine Chance haben, den nächsten Dreier zu holen. Also klar, warum nicht? Also nach den 2 Wochen jetzt, wie gesagt, man muss vorsichtig sein, man darf jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, plötzlich, das passiert dann auch manchmal schnell, gerade in Braunschweig, dass man dann denkt, na gut, die müssen wir jetzt wegfiedeln. Nein, aber klar, da geht was.
Dein Tipp?
2-0.
2-0. Ich könnte mir schon wieder so was Spektakeliges vorstellen.
Hast du Bock drauf, ne?
Ja, doch, das macht mir schon auch Spaß.
ja, stimmt. Mir auch.
Also tippe ich 0-0. Nein, natürlich nicht. Ich tippe ein. Es wird ein 2-2.
2-2.
Ja, finde ich schon okay. Nochmal ein Pünktchen mitnehmen. Drei Pflichtspielsiege in Folge hatten wir das letzte Mal über Weihnachten, ne? Und da
vergangene Saison, genau, ja. Da war die Winterpause dazwischen zum letzten Mal innerhalb eines Monats in der Aufstiegssaison aus der 3. Liga. Und damals, in welchem Monat?
April. Weil der April, der macht, was die Eintracht will. Stimmt's?
Ja, sehen wir noch.
Könnten wir diese Folge noch besser Oder nee, noch dümmer enden.
Noch dümmer wollte ich gerade sagen, auch besser auf jeden Fall. Aber.
Besser geht immer, schlechter geht nicht, deswegen sagen wir Tschüss, oder?
Machen wir so.
Also, haut da rein, bis die Tage, macht's gut, schöne Woche und feiert ordentlich. Auch an Tankstellen, auch gerne oberkörperfrei.
Ja, wir wollen oberkörperfrei Videos in Tankstellen.
Sofern es in allen möglichen rechtlichen Rahmen ist. Ja. Okay, ich grenze das nur noch mal kurz für unsere Rechtsabteilung ein. Also lieben Gruß.
Ciao, bis dann, ciao.